Wir hören aus dem Kolosserbrief, Kapitel 8, Vers 3 bis 14. Jetzt aber sollt ihr all das ablegen: Zorn, Wut und Bosheit. Es soll kein Wort über eure Lippen kommen, das andere verleumdet oder herabsetzt. Belügt einander nicht. Denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen und den neuen Menschen angelegt, wie ein neues Gewand. Der Schöpfer hat ihn nach seinem Bild erneuert, damit er zur Erkenntnis gelangt. Wo das geschieht, spielt es keine Rolle mehr, was jemand ist, Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, Fremder, Sküte, Sklave oder freier Mensch. Denn in all dem lebt Christus und er umfasst das alles. Gott hat euch als seine Heiligen erwählt, denen ihr seine Liebe schenkt. Darum legt nun das neue Gewand an. Es besteht aus herzlichem Erbarmen, Güte, Demut, Freundlichkeit und Geduld. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorwirft. Wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu vollkommener Einheit zusammenschließt.
Ich lese den Predigttext aus Jona Kapitel 3 und 4. Das Wort des Herrn kam zum zweiten Mal zu Jona. Auf! Geh nach Ninive, in die große Stadt, und rede ihr ins Gewissen. Ich werde dir sagen, was du verkünden sollst. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive. Diesmal folgte er dem Wort des Herrn. Ninive war aber eine ungeheuer große Stadt. Man brauchte 3 Tage, um sie zu durchwandern. Jona wanderte einen Tag in die Stadt hinein und rief: Noch 40 Tage. Dann wird Ninive zerstört. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Sie riefen ein Fasten aus und zogen Trauerkleider an, alle ohne Ausnahme. Die Sache kam auch vor den König von Ninive. Der stieg vom Thron und warf seinen Königsmantel ab. Er ließ sich ein Trauerkleid bringen und zog es an. Dann setzte er sich in den Staub. Überall in Ninive ließ er ausrufen: Das ist ein Befehl des Königs und seiner Minister. Weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe sollen etwas essen oder auf die Weide gehen. Nicht einmal Wasser sollen sie trinken. Trauerkleider sollen sie anziehen, Mensch und Vieh. Und sie sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Jeder soll von seinem bösen Weg umkehren und seine Hände von Gewalttaten lassen. Wer weiß, vielleicht ändert Gott seinen Beschluss. Vielleicht tut ihm seine Drohung noch leid und er lässt ab von seinem glühenden Zorn. Dann müssen wir nicht untergehen. Und Gott sah, was die Leute taten. Sie kehrten um von ihrem bösen Weg Da tat es Gott leid, dass er sie vernichten wollte. Er beschloss, seine Drohung nicht wahrzumachen. Jona ärgerte sich sehr darüber. Der Zorn packte ihn. Er betete zum Herrn und sagte: Ach Herr, genau das habe ich mir schon gedacht, als ich noch zu Hause war. Deshalb wollte ich ja auch nach Tarschisch fliehen. Ich wusste ja, du bist reich an Gnade und Barmherzigkeit, unendlich geduldig und voller Güte. Du bist ein Gott, dem das Unheil leid tut. Jetzt ist es genug, Herr, lass mich sterben, denn ich will lieber tot sein als weiterleben. Der Herr aber fragte: Hast du recht, dass du so zornig bist? Hast du recht, dass du so zornig bist? Klar hat er recht. Gott darf doch seine Meinung nicht ändern. Das geht doch völlig gegen das Gottesbild, das tief in uns drin ist. Die Vorstellung von einem Gott, der unbeeinflussbar ist und unveränderlich. Eben nicht wie ein Mensch, der sich von Gefühlen leiden lässt, der seine Meinung ändert, wie ein Fähnchen im Wind. Und der Anspruch auf einen unbeweglichen Gott, da können wir auch gut biblisch begründen. Im 4. Buch Mose 23 steht es klipp und klar: Gott ist kein Mann, also wird er auch nicht lügen. Gott ist kein Mensch, daher bereut er auch nichts. Hat er je etwas gesagt und es dann nicht getan? Hat er je was versprochen und es nicht gehalten? Das ist übrigens auch das Gottesbild in der griechischen Philosophie, wo unser Denken prägt. Aristoteles hat von Gott geredet als dem unbewegten Beweger. Da muss man sich ganz geistig vorstellen, ohne alles Körperliche, auch ohne Gefühl und ohne die Fähigkeit zum Leiden. Aber offensichtlich hält sich die Bibel einfach nicht an die Vorgaben. Sie mutet uns an vielen Stellen einen Gott zu, der auf Entwicklungen reagiert, der sein eigenes Handeln bedauert oder eine geplante Aktion wieder ablöst. 30 Mal ist in der hebräischen Bibel von Gottes Reue dreht. Der Arche Noah kommt uns da auch in den Sinn. Die gibt zwar ein wunderschönes Bild ab für Kinderbibeln, aber eigentlich braucht sie eine Altersbeschränkung. Also die ist so brutal. Menschen, die in Gewalt versinken, so dass Gott bereut, dass er sie geschaffen hat und die große Flut kommen lässt. Immerhin bei den meisten Stellen von Gottes Reue im Alten Testament geht es in die umgekehrte Richtung, dass Gott eine geplante Strophe wieder zurücknimmt oder sich dagegen entscheidet, Menschen im Stich zu lassen, so wie in Ninive. Jetzt können wir uns fragen, was Reue denn genau heisst und ob das im Hebräischen die gleiche Bedeutung hat wie bei uns. Im Deutschen reden wir davon, wenn man rückblickend einsieht, dass man einen Fehler gemacht hat, dann reden wir von Reue. Und tatsächlich ist der Begriff im Hebräischen ein bisschen weiter. Er bedeutet eine Änderung von der inneren Haltung, von der Einstellung. Das kann sowohl rückblickend sein, in Bezug auf etwas, was schon passiert ist, aber auch in Bezug auf die Zukunft, dass man eine geplante Aktion nicht umsetzt. Aber es hilft uns jetzt nicht weiter, weil Texte in der Bibel, die schreiben Gott wirklich alle Sorten von Reue zu, die wir kennen. Und es ist unmöglich, die biblischen Aussagen so zurechtzubiegen, dass sie zusammenpassen mit einem Bild von einem Gott, der sich durch nichts und niemals von seinen Absichten abbringen lässt. Ihr könnt euch vorstellen, wie viele schlaue Köpfe sich in der Kirchengeschichte an diesen Stellen Zehen ausbissen haben. Manche lesen einfach elegant darüber hinweg. Andere erklären, dass Gott hier natürlich nicht beschrieben wird, wie er wirklich ist, sondern dass das Zuschreibungen sind von den Menschen auf Gott. Das ist ja ein bekanntes Phänomen in der Antike, dass die Menschen den Göttern ihre eigenen Eigenschaften andichtet haben. Das Phänomen, das streite ich auch nicht ab. Ich habe auch gar keine Mühe damit, manche Bibelstellen so zu erklären, dass tatsächlich die Menschen Gott etwas zuschreiben, wo nicht zusammenpasst mit dem biblischen Zeugnis sonst oder wo er nicht wirklich ist oder gesehen ist. Ich finde aber schon, man sollte es dann begründen und nicht einfach völlig willkürlich entscheiden, wo das jetzt der Fall ist und wo nicht. Ich möchte immerhin versuchen, das Große und Ganze im Blick zu behalten und die Entwicklungen innerhalb der Bibel auch ernst zu nehmen. Und wenn ich das mache, muss ich sagen, wäre die Geschichte von Gott mit Israel oder später mit der Kirche betrachtet, durch alle irrigen Sackgassen und extra Runden durch, da kommt schon nicht so schnell auf die Idee, dass du alles nach einem geradlinigen, göttlichen Masterplan abläuft. Man gewinnt beim Bibellesen eher den Eindruck, dass Gott Menschen sehr ernst nimmt, ihnen viel Verantwortung gibt und tatsächlich sich von ihrem Handeln beeinflussen lässt. Hast du recht, dass du so zornig bist? Ja, Jona hat recht, wenn er sich einen Gott herbeiwünscht, der unbeeinflussbar und unveränderlich ist, wie ein Stein. Die Frage ist, wünschen wir uns wirklich so einen? Bevor ich Kinder hatte, habe ich schon die grösste Herausforderung in der Erziehung gekannt. Konsequenzen. Das ist das Schlagwort, das wir junge Eltern überall lesen und hören. Egal welche Erziehungsstil ihr habt, egal welche Regeln du aufstellst, du musst einfach konsequent sein. Und wisst ihr was? Das ist der schlechteste Tipp, den ich gekriegt habe. Es stimmt nämlich überhaupt nicht. Die Kunst der Erziehung ist nicht konsequent sein. Die Kunst der Erziehung ist zu wissen, wenn ich konsequent sein muss und wenn nicht. Ich meine, wenn ich mir Eltern vorstelle, die immer ausnahmslos konsequent sind, dann läuft es mir ja kalt den Rücken oben runter. Wir sind doch kein Stein, kein Eisblock. Die Härte, die das bräuchte, nie eine Ausnahme zu machen, nie auf eine veränderte Situation einzugehen, nie auf die Schwäche der Kinder zu reagieren, auf ihre guten Argumente, auf ihre liebenswerten Bitten. Die Härte, die Gefühlskälte, die kann uns doch gestohlen bleiben, die will ich nicht haben. Und ich bin ziemlich sicher, dass sie aus meinen Kindern keine besseren Menschen machen würde. Also ich bin natürlich viel zu wenig oft konsequent. Erziehung ist eine anspruchsvolle Sache. Aber wirklich die Liebe, Liebe zu unseren Kindern, aber auch die Liebe zu unseren Eltern, zu unseren Geschwistern, die Freunde, die braucht doch Bewegung, die braucht doch Anpassung. Wir lieben doch nicht, wenn wir nicht eingehen aufeinander. Die Geschichte von Jona ist noch nicht ganz fertig. Gott fordert ihn am Ende vom Buch raus mit einem kleinen Erlebnis. Er lässt so einen Strauch wachsen über ihm. Es ist ganz heiß in der Wüste hockt und Gott lässt einen Strauch über ihm wachsen, einen Rizinusstrauch, der ihm Schatten gibt. Und am gleichen Tag verdörrt der Strauch wieder. Und der Jona steigert sich noch mehr in seinen Ärger hinein und Gott fragt: Hast du recht, dass du so zornig bist, weil der Rizinus verdorrt ist? Und Jona antwortet: Ja, ich habe recht, dass ich so zornig bin und mir den Tod wünsche. Da sagte der Herr: Die Rizinuspflanze tut dir leid, doch du hast keine Mühe mit ihr gehabt und sie auch nicht großgezogen. Sie wuchs über Nacht und verdarb über Nacht. Und jetzt frage ich dich: Sollte Ninive mir nicht leid tun? Eine große Stadt mit mehr als 120.000 Menschen. Sie alle wissen nicht, was links und was rechts ist. Dazu kommen noch die vielen Tiere. Sollte es mir da nicht leid tun? Und mit der Frage endet das Buch Jona mit der Frage von Gott, was wir uns eigentlich wünschen. Ob wir uns den unbewegten, unveränderlichen Gott wünschen, der seine Regeln konsequent durchsetzt. Oder die liebende Mutter, der liebende Vater, wo uns Freiheit und Verantwortung gibt, wo uns Umweg gehen lässt, aber am Ende ans Ziel führt. Hast du recht, dass du so zornig bist? Nein, Jona, du hast nicht recht. Es ist schwer auszuhalten, dass unser Gottesbild Widersprüche aufweist. Wir kriegen gewisse Sachen in unserem Kopf nicht zusammen. Aber ich will lieber ein widersprüchliches Gottesbild als eins von einem unbeweglichen Gott aus Stein, der gnadenlos konsequent ist. Ich will den Gott, über den du dich ärgerst, Jona. Der Gott reich an Gnade und Barmherzigkeit, unendlich geduldig und voller Güte. Zu dem Gott wollen wir gemeinsam beten und ihm die Ehre geben. Ich lade euch ein, aufzustehen zum Unser Vater. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.